Kilometerfresser.
Kilometerfresser.
Das hast du mal besser gekonnt, mein Freund. Einen wunderschönen guten Morgen.
Jetzt aber. Guten Morgen, Tarik. Heute ein bisschen ungeplant, getrennt voneinander. Eigentlich hatten wir noch groß angekündigt, dass wir heute zusammensitzen, wieder nebeneinander Podcast aufnehmen. Pustekuchen.
Aber lass mal ganz schnell teasern. Wir haben heute erstens ein Interview mit Thomas von Autogefühl, was wir letzte Woche oder vorletzte Woche schon aufgenommen hatten.
Zwei Wochen, ja.
Genau. Und wir haben noch zwei, drei interessante Themen, denn es sind einige Videos online gegangen.
Es ist viel online gegangen, nicht nur bei uns auf dem Kanal, sondern auch auf anderen Kanälen, wo wir so ein bisschen gespitzelt haben, weil zum Beispiel Mercedes den AMG GT Viertürer heute früh gelauncht hat und wir können den hier kurz mal beäugen. Außerdem haben wir die Maingau-Frage der Woche, wir haben echt viele Themen und du sitzt wieder auf dem Fahrersitz, das heißt, es steht wieder was vor der Tür, wollen wir damit anfangen?
Also mein Volvo oder unser Volvo-Video ging ja gestern online für die Zuhörer und Zuschauer, die das jetzt am Donnerstag anschauen oder anhören. Und da hatte ich während der Drehzeit noch keinen Führerschein, aber drei Tage später hatte ich ihn wieder. Und jetzt darf der Tarik wieder fahren. Alles ist gut. Ich habe euch alle lieb.
Aber du hast ja auch letzte Woche ein Community-Treffen gemacht. Wie oft wurdest du auf den Führerschein angesprochen?
Nicht sehr oft. Die wussten ja alle, die da waren, die wussten ja, dass ich den schon an dem Tag oder einen Tag davor bekommen habe. Aber nochmal an dieser Stelle danke, dass du das ansprichst. Danke, riesen Dank an alle, die da waren. Es waren über 500 Mann da. Wir hatten 300 Würstchen besorgt, die waren im Nu weg. Und einer kam zu mir und hat gesagt, Tarik, ich habe über 150 Autos gezählt. Danach habe ich aufgehört zu zählen, weil zwischendurch kamen immer wieder rein. Und das hat uns so gefallen. Und ich habe in den Kommentaren auch die Verbesserungsvorschläge dann jetzt ernst genommen. Zusammen mit Nas haben wir uns dann Ideen gemacht. Wir werden das regelmäßig jedes Jahr an der gleichen Stelle wiederholen, wenn der Michael noch Bock drauf hat. Aber der hat Bock drauf. Ihm hat es auch wunderbar gefallen.
Wenn er genügend Würstchen noch findet.
Nee, also ich habe mir schon überlegt, also vielleicht ein Burger-Truck und dann vielleicht ein Barista und dann vielleicht noch ein Mikro für den Tarik, weil ich musste immer ganz laut schreien. Aber war super. Immer, das war einer der schönsten Tage dieses Jahres. Wirklich, das war so schön. Das war definitiv unser bestes Elektro-Weiß-Treffen. Wirklich.
Voll cool. Ich habe in das Video reingeschaut, das haben ja auch viele Leute angeguckt und ich fand es cool, einfach so mitgenommen zu werden, ein Gefühl davon zu bekommen, wie es vor Ort war. Geil. Und habe auch viele Stories an dem Tag verfolgt, alle Selfies, die ihr gepostet habt und sah auf jeden Fall cool aus. Wir haben ja schon gesagt, wir werden sowas auch wieder im Süden machen, als die Kilometerfresser treffen. Ja. Haben noch nichts geplant, keine Angst, aber das ist auf jeden Fall auf dem Zettel und wir nehmen uns das fest
vor. Aber höchstwahrscheinlich Tussmannshausen wieder, ne?
Ja, ich denke auch. Vielleicht diesmal mit ein bisschen mehr Vorlauf, dass wir mit denen vor Ort noch quatschen. Vielleicht können wir da auch was organisieren. Vielleicht nicht im Rahmen von irgendeiner großen Automesse. Da schauen wir mal.
Ja, genau. Aber Maingau-Frage der Woche, oder? Genau, das.
Sag mal davor, was steht denn jetzt vor der Tür, Tarik? Du sitzt in dem Auto, ich sehe das. Was ist das? Erzähl mal.
Also es geht langsam los. Ich habe erstens den Zeekr 7X hier. 7X. Und einen schönen, diesen dunkelgrünen Metallic. Mit der Privilege-Ausstattung, das heißt Allrad, Luftfahrwerk, 100 Kilowattstunden. Und ich bin gerade am Laden. Warum? Nachdem wir diesen Podcast aufgenommen haben, werde ich ihn einmal durch die Waschanlage jagen. Wobei es auch extrem regnet, gerade in Köln.
Und vor der Langstrecke auf die Waschanlage?
Warum? Weil ich noch nichts Statisches mit ihm machen konnte. Ich hatte null Zeit.
Ah, verstehe.
Ja? Und dann habe ich gestern noch ein XPeng G6 AWD Performance bekommen in Black Edition, komplett schwarz. Und ich muss sagen, cool. Der sieht am geilsten in komplett schwarz aus mit den schwarzen Felgen. Sogar der Schriftzug hinten ist schwarz. Und gefällt mir und ich habe mir was richtig Gutes überlegt. Denn da kommt
was. Was?
Ich schnapp mir ein BMW iX3 von Ufuk, meinem Händler, weil BMW, weißt du, ne, Tarik und BMW, das ist ja irgendwie noch nix. Und dann gibt's ein Vergleichsvideo. Wir fangen an mit den Proportionen. Also ich gehe ein bisschen tief ins Detail von den Augen eines Käufers, nicht von einem Mechanikers, Mechatronikers.
Aber siehst du die wirklich nah beieinander?
Ja, klar. Weil
jetzt rein aus Käufersicht, aber es gibt doch niemanden, der überlegt, kaufe ich einen XPeng oder
einen BMW? Nein, darum geht es mir nicht. Ich stelle ja nicht diese Frage, entweder oder. Ich stelle die Frage, China, Deutschland, Ausstattung, Preis, Leistung. Was kriegt man da für das Geld? Was kriegt man hier für das Geld? Was kann der besser? Was kann der andere besser? Und dann werde ich die Software vergleichen. Dann werde ich vergleichen Materialanmutung, Verarbeitung, Ausstattung. Also das wird super interessant. Es geht nicht darum, natürlich, jemand, der sich für den iX3 interessiert, wird jetzt als Alternative nicht unbedingt auf den G6 kommen. Wobei, möglich wäre es. wenn der am Ende 30.000 Euro spart. Eher,
ja, aber ich sehe da eher so ein 7X, wo du gerade drin sitzt, oder den EX60, den wir die Tage gefahren sind. Ich sehe da echt nicht einen
der EX60.
Es gibt ja auch noch den G9, weißt du, hast ja auch nochmal Optionen.
Aber nein, G9 aber und 7X, die sind größer. Die sind größer und...
aber nicht so viel, oder?
Doch, schon. Allein schon vom Kofferraum. Okay. Wenn du die Maßen, wenn du die Daten vergleichst von dem G6 und dem EX3, du wirst verblüfft sein. Du wirst verblüfft sein.
Okay.
Die Außenmaße, Leistung. Außenmaße, Leistung. Beide haben Allrad, beide haben knapp 470 PS. Beide sind gleicher Radstand. Im Kofferraum macht sich da nicht viel. Bis auf die Akkugröße. Und darauf gehe ich dann natürlich auch ein. Mhm.
Nice, ich bin gespannt. Ich sitze jetzt gerade schon im MG4 Urban, wo ich gerade cool auf der Fahrveranstaltung bin. Deswegen, wer das Interieur noch nicht erkannt hat, der erfährt es jetzt. Da kommen nächste Woche Dienstag die Videos online, da gibt es ein Embargo. Hm. Und ich bin angereist mit dem Audi S6 Avant.
Schön.
Mit dem neuen Interieur, also neues Interieur, aber mit der neuen Software und den Walzen am Lenkrad. Und fahre nachher noch zur RS5 Fahrveranstaltung. Einfach mal Plug-in ausgereizt, so nach dem Motto. Jetzt haben wir die billigsten Plug-ins gehabt und jetzt gucken wir uns mal an, wohin Plug-in-Hybride gehen können. Finde ich ganz spannend. Und ja, das ist so, was bei uns gerade vor der
Tür steht. Also Plug-in in einem reinrassigen Sportfahrzeug eigentlich, wie es mal gedacht war.
Ja, es ist ja mehr wie so eine, ja, weiß ich nicht, wie so eine Potenzsteigerung vom RS5. Das ist ja weniger im reinen Elektro-Sinne.
Übrigens,
aber ich bin gespannt und ich lasse mich da gerne überraschen.
Ich wollte auch dabei sein. Ich hatte auch zugesagt beim Stefan und Andi. Leider musste ich absagen, weil ich heute nämlich jetzt mit dem Sieger nach München fahren werde, zu MG, zu dem MG4 Urban. Die beiden haben Verständnis dafür gezeigt, denn es wäre extrem viel geworden für mich, weil ich gestern hier noch beim Händler was abgedreht habe.
Ja, ich mache ja genau das heute, obwohl ich nur aus Augsburg fahre, ist das schon echt stressig, weil ich jetzt hier früh fast 2 Stunden durch den Verkehr, normalerweise fährst du eine Stunde nach München, ich bin 2 Stunden unterwegs gewesen, weil Regen, Stau und echt hohes Verkehrsaufkommen war brutal heute früh. Jetzt bin ich hier für 3 Stunden für den MG und fahre dann direkt zu Audi. Macht viel Spaß, weil ich den S6 dadurch ein bisschen testen kann, aber ist schon ein langer Tag dann dadurch.
Ja, ja, ja.
Und deswegen, Tarek, hier einmal vorweg, Maingau fragt.
Ja, cool.
Unser Podcast-Partner Maingau Energie fragt uns jede oder alle 2 Wochen die Frage der Woche. Und diese Woche kommt die Frage von der lieben Hanna: Sport oder Couch? Seid ihr nach der Arbeit noch aktiv, treibt Sport oder ist die Couch mit Sport im Fernsehen eure liebste Erholung? PS, fahrt ihr euer Auto eher sportlich dynamisch oder entspannt und Reichweite bewusst? Jetzt erstmal, jetzt hier weg vom Auto, ne? Erstmal nur, hau mal raus. Erzähl mal, Tarek.
Okay. Dein Video wurde angehalten, nur zur Info. Du hast, glaube ich, nicht ganz perfekt empfangen.
Ich habe der Erfahrung gemäß, ich habe einfach nur zugemacht, weil ich ja die Frage fertig hatte und vergessen, dass ich dich nach dem Telefon habe.
Also, Sport oder Couch? Weder noch. Ich habe seit meiner Jugend Sport gehasst. Ich hatte in der Schule im Sportunterricht immer eine 2. War so. Aber hat mich nie interessiert. Ich habe auch nie Fußball geschaut. Ich habe außer WM und EM, das hat man früher immer gemacht in den 80ern, ne? Ganz groß, alle 4 Jahre Weltmeisterschaft, ne? Damals. Und aber dann ist es auch.
Für wen hast du da gehalten?
Natürlich Deutschland und Türkei, beide. Ist so. Deutschland und Türkei, immer. War bei uns zu Hause beim Papa. Mit Papa war das auch so. Jedes Mal. Und wenn Deutschland und Türkei mal gespielt haben, boah, dann war Papa eher für die Türkei und ich war dann manchmal auch eher für die Deutschen. Warum? Weil die deutschen Spieler damals mir bekannter waren und sympathischer als Kind. Ne? Ist halt so. Oder als Jugendlicher.
Erst mehr Zugang dazu.
Ja, einfach, klar. Ne? Aber ist halt so.
Ja.
Und nee, aber Sport gar nicht. So. Auto, sportliches Fahren oder komfortabel?
Na, warte, jetzt lass uns hier mal abwechseln.
Ah, okay, dann du.
Kannst du jetzt Monolog halten und dann vergessen wir meine Antwort. bei mir ist so, ich hab früher viel Sport gemacht, auch gerade so während dem Studium noch. Und je mehr YouTube mehr wurde, desto weniger wurde der Sport. Vor allem, als YouTube noch ein Hobby war, dann war irgendwann so dieses, ich habe auch noch aktiv Fußball gespielt und war dann viel im Fitnessstudio. Und irgendwann war YouTube als Hobby halt so viel oder so zeitintensiv, dass ich auch irgendwann aufgehört habe, Fußball zu spielen zum Beispiel. Dann hast du gesagt, ey, ich schaff's einfach nicht mehr zeitlich. Und dann irgendwann auch aufgehört, zum Beispiel ins Fitnessstudio zu laufen, weil es einfach keine Zeit mehr gab dafür. Und muss man auch sagen, bei uns auf dem Land, ich würde irgendwie 20 Minuten fahren, um zur nächsten Sportstätte, also zum Fitnessstudio zu kommen. Das heißt, du musst 20 bzw. insgesamt 40 Minuten Auto fahren, um dann Sport zu machen. Ganz ehrlich, da gehe ich lieber eine Runde raus spazieren, jetzt mit dem Kleinen mal Fahrrad fahren. Ich glaube, da entwickelt sich
Jonas,
ja viel.
Jonas, du musst immer 40 Minuten fahren, wenn du überhaupt irgendwas machen willst.
Ja gut, außer Fußball. Ich könnte natürlich bei uns im Dorfverein, könnte ich natürlich Fußball spielen.
Oder,
aber ja, das ist schon... Nee, also deswegen...
Du Dorfjunge, du Dorfjunge.
Ist der Sport echt weniger geworden.
Ganz ehrlich, wenn ihr wüsstet, wo der Jonas wohnt, ne? Ich bin das erste Mal, als ich mit dem Auto bei ihm war, ich fahre, okay, da kommt eine Ortschaft und dann werden die Strecken immer länger, Landstraße, da kommt noch eine Ortschaft, aber die Ortschaften werden immer kleiner und irgendwann hast du so drei Häuser, eine alte Kirche und dann kommt gar nichts, eine Stunde lang und dann kommt Jonas. So gefühlt.
Es ist komplett gelogen, weil du bist eine Viertelstunde auf der Autobahn. Jetzt aber hier.
Nein, Spaß.
Danke
Spaß,
dafür. Spaß.
Alles gut.
Nein, aber einfach so, wenn du da überlegst, Infrastrukturen, dann müsstest du halt dann irgendwie zu Hause anfangen, dann auch wieder im Wohnzimmer oder so, dann da irgendwie Sport zu machen. Das macht auch wenig Spaß. Und dann lieber irgendwie raus mal gehen oder irgendwie eine Runde spazieren und fertig. Aber ich bin auch nicht, dass ich irgendwie auf der Couch sitze. Also ich verfolge zwar Fußball deutlich mehr als du und bin da auch mehr drin, aber das ist auch echt jetzt nicht, dass ich dann jeden Samstag da irgendwie 15:30 die Bundesliga schaue, sondern das ist dann eher Champions-League-Spiele oder halt dann internationale Sachen. Weil da fehlt da einfach die Zeit. Ne? Überleg mal, wenn du die ganze Woche unterwegs bist und dann auch noch Samstag den ganzen Nachmittag mit Fußball zubringen würdest, das ist ja der gleiche Spaß, wie wenn du selber spielst. Also das ist dann, hält sich in Grenzen, das ist eher so ein Verfolgen auf mal den Ticker anschauen oder mal irgendwie auf Social Media dann geupdatet bleiben. Aber ich find's cool, ich finde diese Emotion, die auch Fußball mitbringt, immer spannend. Auch wenn wir waren jetzt zusammen mal in Frankfurt im Stadion mit Hyundai. Das macht schon Spaß, einfach so Fußball zu verfolgen. Fußball ist ja auch ein Sport, wo du automatisch immer eine Partei ergreifst. Also es gibt ja kaum jemanden, der dann sagt, nee, ich gucke mir Fußball an und mir ist egal, sollen doch beide Spaß haben am Spielen und ich bin dafür keinen. Das ist schon cool und ich war auch letztens mit Polster bei Dortmund, das ist noch mal beeindruckender dann vom Stadion und so. Es ist schon immer cool, da vor Ort zu sein und auch bei der EM vor 2 Jahren waren wir ja öfter im Stadion. Das ist schon einfach was Schönes und was auch Emotionales.
Erste FC Köln. Ach, die Kölner. Ja. Was bist du für ein Fan?
Jetzt aber, Tarik,
für welche Fußballmannschaft bist du?
Ich bin FC Bayern-Fan, das habe ich ja auch schon mal. Oh, jetzt fährt hier ein GT3 RS an mir vorbei. Nicht ganz schlecht. Unnötig. Ich bin FC Bayern-Fan, das habe ich ja auch schon das ein oder andere Mal in Videos so subtil gezeigt. Kam nicht immer gut an.
Was haben die Toten Hosen immer gesungen? Ich würde nie zum FC Bayern München gehen, niemals zu den Bayern gehen. Nee, ich bin...
Dass wir heute noch eine Gesangseinlage von Tachik bekommen würden, hätte auch keine
Ahnung. Ich war noch nie Bayern-Hater oder so, ganz im Gegenteil. Ich fand die Jungs super cool. Hör mal, die Besseren gewinnen natürlich und die Reicheren. Bei Fußball weißt du ja immer, ne? Die Talente werden immer sofort aufgekauft und dann tschüss.
Voll. Ja, und auch in den letzten Jahren, überleg mal, wie stark sich das verändert hat. Und du siehst es ja auch in Deutschland. Jetzt hast du irgendwie so einen Verein wie Elversberg in der Bundesliga, irgendwie aus einem 7.000-Einwohner-Dorf. Und dann spielen die in der Top-Liga. Das ist schon krass, was sich da getan hat in den letzten Jahren und wie es dann trotzdem immer mal Möglichkeiten gibt. Aber da steckt halt auch dann irgendwie eine riesen Firma dahinter. Also es ist halt oft einfach nur dem Geld nachgetrieben, ne? Muss ich echt so sehen.
So.
Jetzt aber, wie fährst du, Tarik? Fährst du sportlich oder fährst du eher komfortabel auf der Couch?
95% komfortabel. 95% komfortabel und manchmal überkommt es den Tarik. Und je nachdem, was für ein Testauto ich da habe, ist ja bei dir genauso, musst ja auch mal checken, ne? Du darfst ab und zu, in Köln hast du auch mal so Bereiche, wo du frei fahren darfst und dann drückst du auf die Tube und dann guckst du mal, was die Kiste kann. Aber ich persönlich bin der Letzte, der irgendwie permanent 150, 170, 180 fahren will und fahren kann. Ja, was das kann, aber ich fühle mich immer wohl so bei 130, 140 geht auch noch so manchmal, 120. Tempomat, schön ruhig, schön gemütlich, mit Nase am Unterhalten. Ne? Also immer schön, so ungefähr die Richtung.
Es ist ja auch ein Riesenunterschied, ob du sportlich fährst oder ob du rast.
Ne? Stimmt.
Das darf man auch nicht vergessen. Also das wird ja oft, manche Leute sagen, sie fahren sportlich, aber einfach fahren die halt schnurstracks, komplett dumm, über 230 km auf der Autobahn, haben keine Ahnung vom Fahren und kennen halt nur das Gaspedal. Also es hat ja nichts mit sportlichem Fahren zu tun. Es ist... sportliches Fahren ist, wenn du zum einen dein Auto gut unter Kontrolle hast. Dazu musst du auch nicht zwingend schnell fahren. Du kannst auch mit 130 sportlich fahren, wird gesagt. Und natürlich kurvige Strecken. So, ich weiß heute zum Beispiel, die Audi-Veranstaltung ist in Saalfelden. Das ist in Österreich, in der Nähe von Salzburg. Das heißt, das sind richtig schöne Passstraßen. Da freue ich mich jetzt schon drauf, da einfach zu fahren, das Auto zu erleben und was mitzubekommen. Wir waren mit dem Raval die Tage ja in der Nähe von Barcelona auch im Hinterland unterwegs, bei kurvigen Straßen zu gucken, wie sportlich kann man den Frontantrieb machen. All sowas macht mir extrem viel Spaß. Trotzdem fahre ich auch auf der Autobahn eher schnell. Aber einfach, weil ich es halt mag, auch schnell voranzukommen und weil ich es mag, in Autos, die es können, das dann auch zu nutzen. Natürlich nicht, weiß ich nicht, unverantwortungsvoll oder jetzt bei Regen dann mit 220 zu fahren, ist totaler Quatsch, sowas natürlich nicht. Aber wenn die Autobahn frei ist, wenn es auch das Auto hergibt und wenn man es einfach mal ausprobieren will, warum nicht? Mhm. Also das ist so meins. Aber es gibt auch Strecken, wo ich sage, nee, 130 Tempomat passt für mich, packe ich rein und dann gucken wir. Das ist immer so, kommt auch auf die
Situation. Ich sehe gerade, der...
Aber auf gar keinen Fall 95, 95, 100, eher nicht.
Aber ich sehe gerade, der Sika ist bei 96% jetzt und lädt immer noch mit knapp 40 kW Ladeleistung. Das ist doch brutal. Das krass. Ist echt brutal. Krass, und ich habe ihn hier kalt angesteckt. Also von zu Hause bis hierhin waren so 2,5 Kilometer. Mit 50% habe ich ihn angesteckt. Krass. Dann ist er bei 130 kW eingestiegen. Interessant. Ich bin mal gespannt, wie der sich heute schlägt. So, Themen. Wir haben schon 16 Minuten verquatscht hier.
Ja, hau raus. Tarek, wir müssen sprechen über den Cupra Raval. Wie war dein erster Feindruck?
Ich habe viel Lob, aber auch Kritik. Du bestimmt auch. Und wir dürfen ja, na klar dürfen wir reden. Ich finde die Leistung einfach, er ist zu schwach an der Brust. Er macht unheimlich Spaß in den Kurven. Mhm. Ich bin ja nach Montserrat hoch gedüst mit dem, die Kurven. Und genauso wie beim Alfa Romeo Veloce oder beim Abarth 600 mit dem Sperrdifferenzial, dass der sich in die Kurve reinsaugt. Ne? Fahrwerk ist einfach grandios. Und ich hatte befürchtet, dass er zu hoppelig sein würde. Auch im Komfortmodus war er nicht, meiner Meinung nach.
Die Spreizung ist gut, ne? Zwischen Komfort und sportlich.
Absolut. Und der Cupra-Modus, ich fand den Sound auch geil. Und am geilsten finde ich, was Cupra gemacht hat. Du steigst ein, so wie beim e-tron GT, so ungefähr, die Idee kommt da. Du gehst in den D-Gang und dann, weißt du, dieses, ist das geil.
Hast du die Lounge-Kontrolle
probiert? Nein, habe ich nicht probiert. Ich kam nicht dazu.
Weil da vibriert das Auto. Also wirklich, du sitzt drin, du drückst, und das ist aber so lächerlich, weil, da muss man echt sagen, da fehlt Leistung, weil du drückst auf die Bremse, drückst aufs Gas, geht nur auf der ebenen Fläche, nicht wenn du leicht berghoch stehst, da geht's schon gar nicht. Dann zieht dich der Gurt fest, diese Infobeleuchtung pulsiert, das ganze Auto vibriert auch leicht.
Du denkst nur auf 100 in 2,5 Sekunden, aber da braucht er 6,8. Genau,
und dann lässt du die Bremse los, und dann geht's so, dann denkst du, nein, das kann doch nicht sein. Aber ja, was ich gut finde, die haben ja nicht diesen Verbrennersound reingemacht, weil bei Volkswagen kommt ja mit dem ID. Polo GTI ein Verbrennersound ins Auto, um natürlich GTI-Fahrer mehr abzuholen, auch mit Schaltvorgängen. Das hat Cupra nicht. Die haben das eher an der Formel E orientiert, haben sie gesagt. Ist soundmäßig nicht schlecht. Ich bin aber individual gefahren, habe alle Sounds ausgemacht und nur die sportliche Einstellung. Macht einfach Spaß. Aber ja, in Kurven ist ja echt cool. Ich fand aber berghoch fehlt es wirklich. Du denkst so, jetzt drückst du am Kurvenende drauf und dann ist echt 166 kW. Da passiert nicht so viel, was du
von der Optik erwartest. Er fühlt sich aber stärker an, Jonas. Also zumindest da in den Kurven, wo ich dann Last genommen habe und dann wieder gegeben habe. Ne, da hat er sich echt super angefühlt. Aber, und dann die Endgeschwindigkeit von 175 ist nur ein deutsches Problem. Ich weiß, das ist nur ein deutsches Problem. Mhm. Aber allein schon vom Image her müssten die Dinger eine 2 stehen. Also 200 oder laut Tacho 210. Das muss da stehen, Mann. Das muss da stehen.
Angeblich, das haben Leute bei mir kommentiert, wurde dem Malmedy gegenüber gesagt, dass der ID. Polo wahrscheinlich auf 190 gehoben wird. Der hat anscheinend einen Anruf gekriegt, aber es sind trotzdem keine 200. Und es ist, ich weiß, die Plattform, Auslegungssache, die ganzen Materialien, du legst es natürlich nicht auf die GTI-Variante nochmal extra aus, aber keine 2 vorn zu haben, ist halt schon. Und ich habe auch nochmal nachgeschaut, das war auch ein Fehler bei mir im GTI-Video zum Beispiel, der Verbrenner GTI ist von 0 auf 100 schneller, der hat mehr Newtonmeter Drehmoment. Ey, du kannst ja nicht eine Elektrovariante bringen, die schwacher auf der Brust ist als der Verbrenner.
Also das ist eigentlich von uns beiden die einzige Kritik in dem Sinne. Sonst ist das Auto alles andere wie gewohnt. Die Assistenzsysteme, Tempomat und so weiter lief solide. Ladeplanung vom Feinsten mittlerweile mit bevorzugten Meiden und bla bla bla. Und Materialanmutung ist natürlich ein Kleinwagen, muss man immer im Hinterkopf bedenken. Ne? Aber trotzdem gut, wirklich gut. Aber wenn du überlegst, Liste 43.000 und dann... Ja, wobei die Händler, die fangen schon an hier mit Rabatten, ne? Deswegen, so.
Da muss man mal schauen. Tarek, ich würde sagen, wir machen jetzt den Cut, hören uns das Interview von Thomas an und springen dann noch mit den Themen AMG GT und Skoda Epiq rein. und EX60.
Was finde ich davon? Super. Und jetzt ist der Thomas dran.
Thomas, stell dich schon mal kurz vor für all diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen. Wer bist du, was machst du, wo kommst du her?
Hi, ich bin der Thomas.
Hallo Thomas.
Wie heißt ihr?
Vergeben.
Ja, ich bin der Thomas, ich komme gebürtig aus Dortmund, dann bin ich in Wanne-Eickel groß geworden, ne? Wer kennt es nicht, ne? Und also Kind des Ruhrgebiets und werde jetzt dieses Jahr 40 und bin jetzt so in der Autobranche seit knapp 15 Jahren. War erst auf der Herstellerseite bei Jaguar Land Rover, bin dann aber wieder zurück auf die journalistische Seite gegangen, weil ich ursprünglich auch Journalismus studiert habe und habe ganz klassisch angefangen, also was man im Ruhrgebiet gemacht hat, für die WAZ gearbeitet, also für die regionale Tageszeitung, dann irgendwann Richtung Fernsehen, TV. Und YouTube habe ich schon ganz lange gemacht, aber erst so, ich meine es mal privat und so einfach gemischt irgendwas hochgeladen, wie man es so früher gemacht hat auf YouTube.
Aber hast du erst mit YouTube oder mit Instagram angefangen? Jetzt Social Media technisch.
Also ich habe mit YouTube angefangen, als es Instagram noch gar nicht gab quasi. Also ich war bei YouTube sozusagen von der Pike auf mit dabei, als die Plattform sozusagen entwickelt wurde. Habe random irgendwelche Sachen hochgeladen, weil das war halt ein bisschen zum Spaß.
Findet man noch Sachen von dir von früher? Weil wir haben uns gestern unterhalten, dass man bei mir noch alles findet.
Ja.
Egal welcher Roadtrip mit nur 300 Aufrufen oder irgendwas.
Also ja, du findest doch viele Sachen. Aber nicht auf deinem Kanal. Gute ist es nicht. Also ja, es gibt ganz, ganz alte Videos natürlich auf dem Autogefühl-Kanal auch. Ne, klar. Die sind natürlich jetzt nicht auf dem Niveau wie heute, ne? Aber ich würde sagen, nicht peinlich oder so. Es gibt aber peinliche andere Videos, auf die aber ich nicht hinweisen möchte. Genau.
Okay. Ja, dann sucht mal. Wer was findet, schreibt es in die Kommentare. Aber wir sind eigentlich durch. Ich wollte nur wissen, wie alt Thomas ist. Ich bin fertig für heute.
Nee, mich interessiert schon einiges, weil ich möchte unserem Podcast eine neue Tiefe geben. Vor allen Dingen auch mal über was anderes reden. Was würdest du jungen Leuten raten, die jetzt mit Social Media anfangen möchten? Was ist... natürlich, es ist alles andere als leicht. Es ist nicht nur hier mit dem Handy ein paar Fotos machen und dann hochladen. Da steckt doch viel mehr dahinter. Du bist ja ein selbstständiger Unternehmer. Du machst das mit deiner Partnerin zusammen. Liebe Grüße übrigens an dieser Stelle. Ne? Und ihr macht das auch ziemlich toll. Ich muss gestehen, nachdem ich selbst mit YouTube angefangen habe, habe ich euch in einigen Fahrveranstaltungen getroffen und ich fand euch sofort sympathisch, habe ich euch ja auch immer gesagt. Ne? Und ich finde, du machst echt einen coolen Job.
Danke.
Vor allen Dingen, du hast nicht nur einen deutschen Kanal, du hast ja auch einen englischen Kanal und noch, erzähl mal bitte.
Genau, das fing tatsächlich mit dem internationalen an. Mit das war englischen. Der erste. Ne, weil, also als ich damals angefangen habe, gab es in Deutschland so eine Szene auch eigentlich gar nicht so. Und ich wollte eigentlich direkt sozusagen erstmal so eine International Audience ansprechen. Und ich dachte, hey, wir machen sozusagen ein deutsches Produkt für die Welt. Also ähnlich wie Audi, BMW, Mercedes.
Ja,
und deswegen habe ich auch bewusst Autogefühl genannt. Aber das als internationale Marke. Und das hat auch gut funktioniert. Und das ist auch erstmal der erste Teil deiner Frage. Was musst du machen? Ich habe damals mir überlegt, was kann meine Nische sein? Und bei mir war es zum Beispiel so, ich hatte ja die Erfahrung, ne, aus Journalistikstudium und dieser klassischen journalistischen Arbeit. Dann habe ich halt ganz früh mit YouTube aus Spaß angefangen.
Warte,
quasi.
Ameise.
Oh, danke dir. Dann habe ich ja so mit YouTube aus Spaß quasi angefangen und hatte so die Erfahrung mit YouTube, mit dem Portal. Und jetzt hatte ich dann ja auch durch die Arbeit in der Autoindustrie diesen Auto-Hintergrund. Und dieses so, ne, Journalismus, Video, YouTube und Auto habe ich dann quasi so in einen... Ne, alles in einen Fass zusammengeschüttet,
genau,
sozusagen.
In einen Topf geworfen.
Und da ist Autogefühl draus entstanden.
Mhm.
Ne? Und es gab halt damals, als ich angefangen habe, das war so 2013, 2014, da gab es quasi so das ganz alte, altbackene.
Mhm.
Und dann gab es so einen hippen neuen, ne? So darf man hier nicht sagen. So.
Ist schon klar.
Das war ein bisschen halt irgendwie so, hey, ich bin auf einer Autopräsentation und ich fange jetzt mit meinem Frühstück an. So, ne? Und das gab aber nichts, was du, sag mal so mit, ich sag mal, klassischen journalistischen Grundwerten und geht in die Tiefe. Aber gleichzeitig ist es halt für ein modernes Publikum aufbereitet, weil wie die Leute es konsumieren möchten, nämlich in Video anschaulich, aber auch ruhig mit Hintergrund und halt mit allen Details, aber nicht nur zum Lesen in der Zeitschrift, sondern halt auf Video, auf YouTube und wann du möchtest. Heutzutage natürlich selbstverständlich, aber damals war es nicht selbstverständlich, dass du halt das, was du sehen möchtest, zu deiner Zeit, die du präferierst, angucken möchtest, ne? Und das, ich dachte, ich habe da auch gesagt, okay, ich mache das jetzt, ich will so ein bisschen in dem Auto drin bleiben, ich mache es so ein bisschen als Hobby. Und ein Jahr später hatten wir 1 Million Aufrufe auf YouTube, nach knapp einem Jahr im Long-Format, ne? Weil es halt, es gab nichts dergleichen. Mhm. So, ne? Und dann habe ich immer gedacht, okay, komm, wir machen mal auch andere Sprachen. Es gab welche, hey, wir sind große Fans und ich komme aber aus Korea und ich will was für den koreanischen Markt machen. Und dann haben wir einen koreanischen Kanal aufgemacht. Und so, dann kam der spanische Kollege, sagte, hey, ich bin großer Autogefühl-Fan und ich würde aber gerne was für meinen spanischen Markt machen. Ich bin auch voll der Autonah und so weiter. Und dann entstand Autosensation, der spanische Kanal, der heute mit einer der größten Automedien in Spanien ist, obwohl es nur die Übersetzung ist. Und so sind nach und nach viele Länderkanäle dazugekommen.
Und irgendwann fehlte dann Deutsch. Und dachtest du, du machst auch mal was für Deutschland.
Und dann habe ich gedacht, hey, komm, dann...
Heimatland.
Genau, habe ich erst geguckt, so irgendwie, hey, gibt es irgendwie einen Kollegen, der es vielleicht dann machen kann, weil es, ihr wisst es am besten, das ist einfach so unfassbar viel Arbeit. Ne? Okay. Leute gucken ja mal ein Video, ah, der fährt ein cooles Auto in einer schönen Landschaft und so. Aber es ist einfach so viel Blut, Schweiß und Tränen, was dahinter steckt. Ne? Und auch viele Rückschläge ja auch. Ne? Und viele Sachen, mit denen man sich rumschlägt, wo man denkt so, krass. Ne? Also man muss da schon sich echt durchbeißen. Ihr kennt es halt auch mit am besten. Und da habe ich gedacht, boah, kann ich das jetzt noch irgendwie auf Deutsch noch schaffen? Und da hatte ich einen im Auge, der hat dann aber irgendwie abgesagt, weil er einen anderen Job spontan bekommen hat. Und da habe ich gesagt, okay, ich probiere es mal aus, mach mal auch ein Video auf Deutsch. Und das hat sofort eingeschlagen, weil ich wusste nicht, funktioniere ich als Person auf dem deutschen Markt so wie im internationalen? Weil international ist ein bisschen so, hey, der Deutsche ja. Spricht über viel Premium-Autos, natürlich auch nicht Premium-Autos und macht das so alles so seriös und ich sag mal so ausführlich. Ne? Und das schätzen die Leute im Ausland gerade, dass wir als Deutsche so analytisch da dran gehen. Mhm. Ne? Und da wusste ich halt nicht, wird das in Deutschland überhaupt auch so wahrgenommen. Mhm. Ne? Jetzt hat der internationale Kanal auch immer schon so Top 3 Zuschauer aus Deutschland, weil Deutschland ist trotzdem ein großer Automarkt. Viele Leute aus Deutschland gucken auch auf Englisch. Mhm. Aber jetzt habe ich auch festgestellt, dass die Leute auf dem deutschen Kanal ist tatsächlich eine andere Zielgruppe als die aus Deutschland auf dem internationalen Kanal
gucken. Weil du ein viel breiteres Publikum natürlich erreichst, wenn du davor eher Autoenthusiasten, die dann auch den Kompromiss gehen, okay, ich will die Inhalte und dann schaue ich es halt auch auf Englisch, während du mit Deutsch natürlich mehr die Breite ansprichst.
Ja.
Was bei mir gleich hochkommt, weil ich denke mir, okay, ich bin mit einem Kanal teilweise schon überfordert mit dem, was da an Arbeitszeit und drumherum reinkommt, auch vor allem zeitlich. Wie viel Manpower steckt dann dahinter? Weil man sieht ja oft nur vor der Kamera die Leute und dann weiß ich, dass große YouTube-Produktionen mittlerweile ein 10-köpfiges Team dahinter haben. Ist auch auf YouTube nichts Ungewöhnliches, sehen die meisten nur nicht. Bei uns ist es überwiegend eine One-Man-Show. Euch sieht man meistens zu zweit auf Veranstaltungen. Ich kenne aber auch zum Beispiel AJ, aber ich kenne auch, man sieht auch immer mal andere Gesichter bei dir. Wie ist das? Kannst du da ein bisschen Überblick geben?
Genau, also wir brauchen ja auch immer so eine gewisse Flexibilität, ne, weil viele Produktionen wären gar nicht möglich, wenn wir jetzt irgendwie mit 20 Mann umherreisen. So, ne? Und du musst ja selber irgendwie auch noch dabei leben und dann ist viel Manpower hilft einerseits, macht manche Sachen aber auch wieder komplizierter. Deswegen sind wir halt in der Regel halt immer im Zweierteam unterwegs, jemand der Kamera macht, immer der Reporter ist. Gibt auch ein paar Kollegen, ich habe einen Kollegen, der macht den niederländischen Kanal, das ist quasi separate Produktion. Und dann habe ich noch zwei Kollegen, die auch vor der Kamera mich mal vertreten, wenn ich nicht kann oder wenn wir mal Sachen, irgendwie wichtige Sachen parallel haben. Und dann noch zwei, drei, vier weitere Kollegen als Kameraleute, die auch mal einspringen. Aber jetzt wir beide machen in der Regel das meiste so. Und dann haben wir quasi für die Länderkanäle jeweils einen, der in Spanien sitzt, einen in Morocco, einer sitzt in China, einer sitzt in Japan, einer sitzt in Korea. Was habe ich gerade noch vergessen?
Genau, sind das quasi Russisch, Mitarbeiter, die du bezahlst oder sind das dann Teamplayer? Oder,
Also das ist alles zusammen ein Team. Ne? Und also zum Beispiel, dann teilen wir uns halt die Einnahmen von den internationalen Kanälen. Okay. So läuft das. Ne? Also ist natürlich schon eine moderne Arbeitsorganisation, wenn ich jetzt 50 Leute festanstellen würde, das wäre schwierig. Das wäre schwierig, genau. Und vor allen Dingen ist ja auch so, in diesem selbstständigen Bereich, die Einnahmen schwanken ja auch immer und auch pro Kanal schwankt das ja auch immer so. Ne? Genau. Ne? Also man muss sich halt eine Arbeitsorganisation, sagt man das ja.
Wie siehst du die Entwicklung von YouTube in den letzten 3-4 Jahren in Verbindung mit Autojournalismus, in Verbindung mit der jetzt dazu kommenden E-Mobilität? Weil du hast ja auch mit den Verbrennern angefangen. Jetzt siehst du selber hier E-Mobilität, E-Modelle, die werden immer mehr.
Auf einmal kommen so Leute dazu wie wir, ne? Muss ja auch sehen. Also es tut sich ja was.
Diese E-Fuzis. Nee, und nein, aber wie ist deine Einschätzung, wie wird das weiterlaufen die nächste Zeit? Wird die E-Mobilität irgendwann auch die Überhand gewinnen oder denkst du, das ist immer noch so eine Nische in Social Media?
Ganz kurz nochmal übrigens, weil wir hatten, glaube ich, falls der eine oder andere zuschaut und sagt, hey, Moment, er hat die eine Frage noch nicht ganz beantwortet, gerade dieses mit dem, was würde ich jungen Leuten heute verraten? Genau, das wollte ich noch kurz zu Ende führen.
Den schiebe ganz.
Genau. Das ist der Cliffhanger, damit man auch dranbleibt. Ne?
Genau. Aber das ist eine gute Frage und eine wichtige Antwort auch.
Und wenn ihr sehen wollt, wie es weitergeht.
Weil es sehr gute Frage.
Jetzt Kanal abonnieren.
da wollte ich gerade auch hinaus, weil ich habe mir damals, so eine Nische gesucht und ich glaube, es ist heute auch noch wichtig, dass du, und das kann auf verschiedenen Ebenen Nische sein. Es muss nicht unbedingt eine Nische sein, ich sage jetzt mal auf der jetzt Inhaltsebene, was du machst, sondern es kann auch eine Nische sein, wie du es machst zum Beispiel.
Du meinst, wenn du dich mit Tiramisu im Auto
genau. Gibt es mittlerweile auch. Weil ich glaube schon, dass weil du kannst natürlich kopieren, was andere machen, geht auch. Ich meine, es ist auch ein Ansatz, um zu sagen, hey, aber ich kann das besser. Das ist auch ein Ansatz, muss man ja auch sagen. Ne? Weil du kannst ja auch sagen, so, hey, ich sehe das, was da passiert und ich könnte es ähnlich machen, aber ich weiß genau, wie ich es besser machen kann. Oder du siehst zum Beispiel etwas, da und da wird das so und so gemacht, aber du merkst, hat noch niemand dran gedacht, dass man das vielleicht auch so machen könnte oder sollte.
Ich kann dazu von meiner Seite aus beitragen, macht einfach euer Ding, seid ihr selbst, kopiert bloß nicht andere, weil das geht in die Hose. Aber das, was ihr seid, das kann entweder gut ankommen oder auch nicht gut ankommen. Das ist eure Sache. Aber seid ihr selbst. Und du kannst es dann bestätigen, irgendwann ist das natürlich zu viel, aber es muss euch schon irgendwo Spaß machen. Ihr müsst Spaß an der Sache haben. Ihr müsst wir zum Beispiel, wir sind alles Autoleute. Ne? Wir lieben ja Autos, wir lieben Mobilität. Egal, ob das jetzt ein Dacia Spring oder hier so ein Volvo oder ein Mercedes, BMW, sonst was. Wir haben ja Spaß daran, ne? Auch auf so einem Roadtrip oder so. Und da bin ich auch voll bei dir. Bloß niemanden kopieren. Als Vorbild nehmen ja, Ideen nehmen ja, aber setzt es um als ihr selbst.
Genau, ne? Also so den eigenen Spice da reinbringen, sozusagen.
Ich finde genau den Punkt, den du gerade meintest, mit was besser machen, auch spannend, weil das ist ja oft so dieses Kopieren und besser machen, sind zwei komplett verschiedene Sachen, liegen aber oft nah beieinander. Und wenn du aber siehst, zum Beispiel, als ich damals mit YouTube angefangen habe, ich hatte genau den Ansatz, wo ich gedacht habe, warum macht es keiner in der Art und Weise, wie ich es jetzt mache. Und warum macht es aber davor noch niemand, wie es Tarek macht? Oder wie kann man das oder das adaptieren? Das sind ja komplett andere Ansätze, ohne dass man es kopiert. Jetzt sind wir natürlich in einer neuen Nische mit der Elektromobilität. Klar, da hat man sich, haben wir uns was anderes gesucht. Trotzdem musst ja gerade du als jemand, der einen Kanal betreibt, der jetzt seit über 10 Jahren aktiv ist, dich ja auch immer wieder neu erfinden. So, da kam irgendwann Shorts dazu, dann hast du auf einmal jetzt eine TikTok. Reichweite, die auch wahnsinnig groß ist in dem Bereich. Aber wie machst du es, dass du da immer wieder was Neues machst? Oder sagst du, nee, es ist ein Format und das funktioniert einfach, weil die Leute es erwarten?
Genau, das macht jetzt wieder die Brücke zu der Frage danach, genau, damit wir hier auch den roten Faden verfolgen.
Nee, den gibt es eh nicht.
Im genau, so. Da läuft er, ich sehe. Ne? Ja, das ist eine super Frage, weil ist tatsächlich, ich glaube, es geht mir dann ähnlich so wie so einem Autohersteller, dass du einerseits brauchst du halt so einen gewissen Markenkern, wofür bist du eigentlich bekannt und wofür gucken dich die Leute eigentlich. Aber gleichzeitig kannst du natürlich auch nicht komplett stillstehen, weil du siehst ja zum Beispiel auch, also als ich damit angefangen habe, habe ich so wie so eine Art Standard gesetzt, wie wird so ein Review eigentlich logisch aufgebaut. Ne? Nicht zu sagen, dass das die beste Art und Weise ist, aber es ist zumindest eine Art logische Weise, wie man an so ein Auto herangehen kann. So, und ich habe ja gesagt, ne, ein Jahr, 1 Million Aufrufe pro Monat. Dann noch eine weitere Million pro Monat zu bekommen, war deutlich, deutlich schwieriger, weil am Anfang haben gesagt, ja, der ist alles fake und die kauft sich die Aufrufe irgendwie so. Ne? Und also, wobei die erste Stufe war, man wird nicht ernst genommen. Die nächste Stufe ist, es wird irgendwas über dich erzählt, ja, das ist fake und das ist ja nur irgendwas so. Und die Stufe darauf ist dann, Moment, das ist ja doch echt und das funktioniert doch, aber wir machen es nach. So, und dann.
Und mal schauen, ob wir es noch weiter machen und weiter steigern.
Genau. Und dann haben natürlich, weil anfangs haben selbst Pressesprecher haben mir gesagt so, du machst 10 auf 15 Minuten Videos auf YouTube, da guckt man Katzenvideos so. Ne? Warum? Niemand guckt sich 15 Minuten zu einem Auto. Und damals, wie gesagt, galt 15 Minuten als lang. Ne, ich war irgendwann dann zwischenzeitlich bei, also dass ich fast immer eine Stunde gemacht habe. So, ne? Das auch zum Thema, man muss immer so ein bisschen so mal gucken, ob man variieren, aber damals erst unvorstellbar so und heute mittlerweile, ja, Klar, weil ich setze mich hin, mache mir das auf meinem Fernseher groß und gucke mir halt das komplett zum Auto an. So, warum auch nicht? Ne? Aber damals unvorstellbar. Und ja, und dann kam halt irgendwann die Shorts dazu, wo ich auch am Anfang sehr skeptisch war. Und da auch wieder, ne, Markenkern sind eigentlich immer noch die langen Videos. Aber natürlich musst du dann auch wieder mit der Zeit gehen. Und irgendwann habe ich gedacht, ach, jetzt musst du das Shorts wohl auch mal machen. So, ne? Und dann aber zum Glück auch wohl auch relativ erfolgreich, ne? Weil da habe ich natürlich auch geguckt, irgendwie so, was kannst du da vielleicht ein bisschen anders machen als andere. Zum Beispiel, ich bin da nicht so auf diesen Zug aufgesprungen, hau irgendwie so eine krasse Musik da drunter und mache dann einen auf, es muss das coolste Video auf Instagram sein, irgendwie so. Weil nach dem Motto waren ja ganz, ganz viele Sachen aufgebaut. Und es hat ja auch aufruhrmäßig auch funktioniert. Aber ich habe gedacht, ich will da irgendwie so was anderes machen. So. Und das hat aber auch funktioniert, weil es dann wieder anders war als alle anderen Sachen. Und mittlerweile, also halt rein von der Reichweite, von den Zahlen her, ist das schon krass. Wir hatten jetzt 2025 1,5 Milliarden Aufrufe über alle Kanäle hinweg. Hauptsächlich durch die Shorts-Kanäle getrieben. Ne?
Wobei, siehst du ja selber, dass die Steigerung teilweise richtig krass ist, wenn du Shorts machst. Ja. Aber halt dein Kern muss halt bleiben oder auch wachsen.
Genau, und mir sind halt Long halt immer noch wichtiger. Ja. Ne? Das ist auch so, für die Unternehmen da draußen, die vergleichen häufig Äpfel und Birnen und dann sagen, die Zahl ist ja toll. So, aber die Long sind viel, viel wichtiger für
da
uns.
Da erreichst du die Leute dann.
Genau, besser. Für die Zuschauer sind die Long auch wichtiger. Genau. Und eigentlich jetzt für die Firmen, für die Unternehmen auch, weil du hast ja da die, ne, ich sag mal, die lange Zuschaudauer und so weiter.
Lässt sich nur schlecht inhaltlich. Ne?
Richtig.
Genau, genau. Aber wenn du halt jetzt zum Beispiel einen Boni bezahlt bekommst, der nur an einer Zahl gemessen wird und du machst 1:1, ja, dann sagst du, okay, Reel mit 500.000 nehme ich lieber als 10.000 Aufrufe auf YouTube Long. Ich persönlich würde immer 10.000 auf YouTube Long noch nehmen, ne? Weil sich die Leute da intensiv mit beschäftigt haben, richtig, mit dem Inhalt.
Richtig.
So, ne?
Richtig.
Gleichzeitig darf man nicht stehen bleiben, deswegen haben wir natürlich auch auf Short gesetzt, aber halt auch, ne? Sondern nicht einfach rüber gewechselt, also das andere ist jetzt vorbei, sondern das als Kern belassen. Mhm. So. Und dann, klar, mit Corona war es natürlich auch schwierig für alle Creator. Auto ging ja erst komplett runter, so. Das, alle haben sich ja nur noch mit hier Fitness, ja, Pamela Reif wird's danken quasi, ne? Die wurde dann richtig groß, Fitness, auch hier
Finanzen,
Ernährung, irgendwie alles, was du von zu Hause eigentlich dann mal so regeln musst, so, ne? Oder kannst, das wurde ja richtig groß, Auto ging dann richtig den Bach runter, da habe ich auch gedacht, was machen wir jetzt so, ne? Und dann natürlich durch die Shorts-Medien ist ja die Aufmerksamkeitsspanne auch gesunken.
Leider.
Ne? Ist schwierig.
Leider. Ne?
Ich bin ja quasi noch so, ich sag mal, so in einer Hybrid-Generation aufgewachsen, ohne Internet, ohne Computer aufgewachsen, langsam in Konsole, Computer und so weiter rein, Internet. Und dann kam es später, ne? Und viele, die ja dann jünger sind, die kennen das gar nicht mehr anders, die jetzt noch jünger sind, die wachsen ja mit dieser 0,5 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne direkt auf.
Ganz schlimm.
Umso schwieriger ist es für uns natürlich geworden, wie kannst du so einen Film über so ein Auto machen, das lang ist und trotzdem die Leute nicht nach einer halben Sekunde abschalten, wo sie auf der anderen Plattform immer swip,
ne? Das ist ja parallel, ne? Sie schauen dann halt deine Shorts, während sie auf dem Fernseher...
Ja, genau. Ja, genau, genau. Und ich finde, da muss man sich, manchmal hat man sich selber auch, ich weiß nicht, ich gucke zum Beispiel halt, so, ich gucke Motocross-Rennen immer so, ne, privat, Motorsport halt eher Zweirad begeistert und dann... Früher war ich einfach komplett gebannt davor, bin ich jetzt immer noch so, ne? Aber vielleicht dann nicht mehr beim Vorlauf vielleicht nicht, sondern nur beim Main Event oder so. Und dann nimmt man parallel das Handy und denkt so, Alter, geht's noch? So, warum muss ich immer zwei Bildschirme zugleich konsumieren? So, dann muss man sich manchmal so psch, ne? Komm, eins reicht jetzt wirklich, ne?
Thomas, aus meiner Erfahrung, wir machen hier so ein 30-Minuten-Video auf YouTube, ein Fahrzeug-Review. Ich mache als Short dann 3-Minuten-Review draus. Und auch unter diesen 3-Minuten-Review werden dann so Kommentare abgegeben. Da merkst du sofort, da fragt einer nach dem Preis oder nach Anhängerlast, obwohl ich das in den 3 Minuten reingepackt habe. Die hören da noch nicht mal 3 Minuten zu. Die, so wie du sagst, 10 Sekunden, dann weiter, aber dann Hauptsache kommentieren auch. Ne? Also ganz schlimm. Ich finde das wirklich schlimm, dass die Leute, wenn du schon dich für ein Auto interessierst, nimm dir doch mindestens die 10 Minuten bitte und hör doch einfach mal zu.
Oder 30,
oder 40. Oder 30, ja Mann. Vor allem Dingen, such dir doch diejenigen aus, die du gerne schaust und denen du gerne zuhörst. Das muss ja nicht ich sein, das kann der Thomas sein, das kann der Jonas sein, wer auch immer. Es gibt eine Straße, da gibt es 10 Bäckereien. Ich wohne in Köln, da gibt es 20 Friseure. Jeder geht zu seinem Lieblingsladen, ja, und jeder macht seinen Job auf seine eigene Art. Das ist ja bei uns genauso. Und jeder backt seine Brötchen. Und dann hast du deine eigene Kundschaft. Und guckt bitte nicht immer ganz vorspulen, sondern hört doch mal bitte zu und konzentriert euch mal. Ne? Aber Thomas, nochmal zurück zu
ganz
der
kurz
Frage.
Übrigens, was auch so eine Plage ist, wenn man selber produziert, ich gucke die ganze Zeit drauf, sind die Mikros eigentlich an? Weil,
das ist
weil
die Krankheit. Die
sind ausgeschaltet, damit es nicht leuchtet.
Verstehe. Weil ich habe die immer an mit der Leuchte und ich denke mir ganz so, Moment, jetzt labern wir die ganze Zeit das Mikro aus. Über?
Nee, ich habe, also dann, ne, hier aus dem Off, ich habe euch zwar schon erzählt, zu meinem Technikproblem letzte Woche mit dem iPhone kam noch, dass die Kamera kaputt ist. Aber auf sowas achte ich, dass es da nicht leuchtet, weil ich mag die Dinger eh schon nicht. Deswegen war auch vorhin die Frage, willst du grau oder weiß? Und dann finde ich, wenn es dann auch noch rot und grün leuchtet, dann habe ich es lieber so.
Ja, ich kriege sofort immer, Lea kennt das, ich kriege immer komplett, wenn du die Lampe nicht, weil sonst ist ja, wenn
ja,
die...
Ja, du siehst ja, sie ja dann. Ne?
Ja, genau.
Thema Social Media 2026, wo geht die Reise hin? YouTube, Instagram, was schätzt du?
Also, was ich sehe, ist, dass, warum ist YouTube uns, also das Langformat bei YouTube,
wo weil wir Geld damit verdienen, unter anderem.
Ja, aber ich sag mal, YouTube lang ist halt immer noch wichtiger, weil wir auch ja persönlich immer an der Rückmeldung sehen, wie die Leute sich da intensiv mit beschäftigen. Und ich sehe es auch, die Leute, die dann zum Beispiel auch ein Auto kaufen oder besonders Fragen haben, das ist meist dann von dem langen YouTube-Format. Und du hast natürlich über die anderen Sachen, Insta, TikTok, Facebook und so, hast du natürlich viel von dieser Awareness und halt krasse Reichweiten, aber du gehst halt inhaltlich nicht so tief.
Eben.
Und deswegen finde ich das halt immer noch so wichtig auf YouTube. Und klar, du hast natürlich immer so diesen Kampf der Social Networks untereinander. Die Währung ist ja heutzutage Aufmerksamkeit und jeder buhlt herum, bleibt möglichst lange auf meiner Plattform.
Watch time.
Genau, und deswegen haben wir auch die Diskussion, auch gerade was jetzt Kinder angeht, ne, mit diesen abhängig machenden Algorithmen. Ne, weil YouTube war ja eigentlich auch immer darauf so, hey, du suchst dir selber deine Sachen aus, die du abonnierst und das kriegst du häufig rein. Aus Creator-Sicht ist das ja eigentlich etwas, was wir gut finden. Deswegen finde ich schwierige Entwicklung, weil zum Beispiel als ich auch mit Shorts angefangen habe, konntest du auch schnell Abonnenten dazu bekommen. Mhm. Wenn du heutzutage anfängst, du kriegst keine Abonnenten. Mhm. Geht fast gar nicht, weil ja die Algorithmen spielen dir alles auf deine Startseite. Ne? Also wächst hier, also es gibt einmal den Push und einmal den Pull-Algorithmus. Ne? Und jetzt ist ja so, es wird alles auf deine Startseite drauf geschoben. Und dann denkst du, ja, ich muss den, die wie auch immer, gar nicht abonnieren, weil ich habe es ja eh auf der Startseite.
Richtig.
Genau. Das kann natürlich auch gut sein. Auch eine Chance manchmal für kleine Creator, dass du mit wenig Abonnenten trotzdem ein erfolgreiches Video machen kannst. Das ist der Vorteil daran. Der Nachteil ist, du kannst dir gar nicht so gut deine Abonnentenschaft mehr aufbauen, weil es klickt ja keiner mehr abonnieren. Ne? Und das sehe ich auch auf TikTok zum Beispiel auch oder auch auf Instagram. Dann war ich halt in ein paar Jahren da irgendwie relativ fix bei 700.000, 800.000 Abonnenten und seit 2 Jahren oder so,
ja,
es wächst nicht mehr.
Ich habe auch einen Kumpel aus dem Technikbereich, der hat, glaube ich, seit 2021 1 Million Abonnenten, fertig. Und da passiert nichts mehr. Okay. So, der sagt auch, das war's. So TikTok, das ist brutal schnell gestartet und dann kam nichts mehr dazu. Mhm. Einfach weil dann das auch keinen mehr juckt, weil es dann nur noch um die Aufrufe an sich geht und nicht mehr primär um die Abonnenten.
Mhm.
Aber
und das ist halt, TikTok hat es ja irgendwie halt geschafft durch diese Algorithmen, dass die quasi jetzt nicht gesamt, gesamt ist YouTube schon noch am stärksten, weil die halt die lange Watchtime haben, aber TikTok halt in der Relation, also relativ, halten die ja die Leute am längsten auf der Plattform durch diesen schon suchtmachenden Algorithmus. So, ne?
Ich habe zum Beispiel Shorts komplett rausgenommen bei YouTube jetzt. Du kannst seit kurzem kannst du die Einstellungen sagen, dass du nur 0 Minuten Short in deiner App haben willst und dann werden dir keine mehr ausgespielt.
Wirklich?
Aber als Zuschauer. Genau. Ich produziere weiterhin Shorts, keine Angst. Ja. Aber ich habe wirklich, weil ich habe auch mich immer mal ertappt, dass ich auf YouTube was gesucht habe, klick auf einen Short zu dem Thema und einfach, wie man es halt macht, man geht weiter und dann ist irgendwie 20 Minuten ist weg. Und ich bin so froh, dass es jetzt diese 0-Minuten-Option gibt und ich war letztens richtig verwundert, weil ich mache YouTube auf und habe nur noch Querformat-Thumbnails, keine Shorts mehr. Und das ist halt, wenn ich das nicht will, ich kann ja immer noch auf Shorts unten klicken, aber dann muss ich mich halt aktiv dafür entscheiden und krieg's nicht mehr vorgeschlagen. Und das sind so Punkte, da kann man dem auch so ein bisschen entgegenwirken. Aber wo siehst du es in 10 Jahren? Weil es wird ja, ich denke, seit du anfängst mit YouTube, wird gesagt, ja, wer weiß, wie lange du das machen kannst. Ja. Oder wie oft werden Leute gesagt haben, wirklich willst du deinen alten Job aufgeben, um das zu machen, wie lange wird es halten? Aus deiner Erfahrung, die ja nochmal deutlich länger ist als das, was wir erst als Hobby und dann hauptberuflich gemacht haben, was meinst du?
Du hast ja immer wieder neue Trends, die irgendwie krass in die eine Richtung gehen und dann hast du auch wieder gewisse Gegenbewegung, sage ich mal. Ne? Und was wir schon gesehen haben, dass als ich mit YouTube angefangen habe, haben das alle auf Desktop-PC geguckt, irgendwie 60-70%.
Jetzt Fernseher.
Und dann zog Handy so krass nach und dann kam eigentlich Fernsehen. Und es hat sich, es ist, wie vieles in der Gesellschaft leider, bewegt sich zu den jeweiligen Extremen. Und wir haben jetzt eher Fernsehen oder Handy. Mhm. Und dann ist jetzt, glaube ich, PC noch 20% und Tablet 10%, so dazwischen irgendwie so. Ne? Und ich glaube, das zeigt aber, dass Inhalt und echte Menschen doch noch gefragt sind. Weil es ist halt die Frage, werden wir jetzt alle durch KI-Roboter ersetzt? Und ich weiß nicht, ob ich da ein Träumer bin, aber ich finde die Zahlen, guck mal, siehst du jetzt, ist schon hier direkt.
Es gibt kein Interview hier. Es gibt hier einfach kein Interview, ohne dass das bei Tarek klingelt. Du kannst weiter erzählen, ich erzähl's Tarek einfach nachher. Die Leute können ja zuhören. Ein
ultra wichtiger Mensch einfach, ja, der kriegt so viele Anrufe. Also er hat so
weit, verkaufen. Eigentlich hätten wir Tarek interviewen sollen, doch nicht Thomas.
Guck mal, wie er da wichtig mit dem Handy und
jetzt war's. Jetzt kommt auch Michael, mit dem wir letzte Woche das Interview gemacht haben.
Ersetzt jetzt einfach Tarek. Michael noch mal rein und
crasht Tarek jetzt einfach noch
der
mal.
Der Michael ersetzt den Moin. Ersetzt den Tarek.
Tarek hier. Tarek. Eigentlich wollte ich ja nur deinen Autoschlüssel bringen.
Ja. Aber danke schön. Ja. Du wolltest sagen, dass wir eigentlich jetzt losfahren müssen, ne? Dass langsam hier die Location mal geschlossen wird.
Ja, wir müssen nämlich noch hier testen mit dem Volvo EX60. Noch. Wir brauchen noch einen Verbrauchstest
zum Beispiel. Wir sind auch zum Arbeiten hier, nicht nur zum Podcast.
Genau, wir waren
sabbelt den ganzen Tag auf der Terrasse.
Das ist unglaublich.
Weil wir waren gerade hier bei dem Thema, also wird Inhalt und werden Menschen in Zukunft noch gefragt werden? Oder sind wir alle durch KI-Roboter ersetzt und mit der Aufmerksamkeitsspanne von 0,5 Sekunden ist dann lang überhaupt noch gefragt? Und
Genau.
Ich finde schon, weil ich sehe zum Beispiel, dass manche KI-Sachen gar nicht so erfolgreich sind, wie halt die Sachen, die von echten Menschen gemacht werden. Und dass die Leute dann bewusst sagen, ich möchte bewusst diesen Menschen angucken und ich möchte mir bewusst Zeit nehmen und ich setze mich auf meinen Hintern und mache mir es halt groß aus dem Fernseher und ziehe mir es auch 40 Minuten rein. Vielleicht mache ich noch andere Sachen dann, die ich dann mal wie das
guckst du den KI-Slop auf dem Handy parallel an. Dann, ne?
Genau, aber ich glaube, weißt du, wenn ich immer nur am Swipen bin und immer nur die Shorts, dann will ich aber vielleicht zu dem Thema oder zu dem Auto dann doch auch mal was Langes gucken. So,
ja,
ne?
Ich find die Brücke ganz cool zu letzter Woche, weil Michael, du bist 0,5 Sekunden vorbei. Du bist angekommen. Nein, aber du hast ja genau das letzte Woche gesagt, dass ja auch Leute, weil wir es vorhin hatten mit dem, Leute kaufen Autos ungesehen. Du hast auch gesagt, ihr habt richtig guten Bestelleingang beim EX60, obwohl die Leute nicht... Jetzt sind wir
eigentlich schon eine Woche weiter.
Der ist eine Woche weiter, geworden, ist noch besser geworden.
Und ich habe immer noch die gleichen Klamotten.
Und nächste Woche geht das Video online, dann geht es nochmal weiter. Aber die Leute haben es bestellt, ohne selber drin gesessen zu haben. Warum? Weil sie die Videos von uns geschaut haben. Und das musst du ja schlussendlich sagen. Und das ist ja genau so ein Punkt, dass du das ja nicht durch eine KI-Stimme einfach ersetzen kannst.
Ja, und ihr habt auch ein Beispiel zum Beispiel, nach dem Studio, haben wir viele bestellt dann, nach der Studiovorstellung. Jetzt schrieb mich einer an, so hey, ich habe das bestellt nach deinem Video und wenn du den jetzt fährst, ich habe den auch mit den 22 Zoll Felgen bestellt, sag mir doch mal bitte, ob das okay ist, ja, same, vom Komfort. Oder soll ich dem...
Kannst du direkt sagen, ist
es. Genau, oder soll, weil es kommt aufs Auto an, ja. Ne, und aufs Fahrwerk, auf die Kombination, dass man, ne, also darf ich das schon sagen, wann kommt das Video raus?
Der Podcast kommt...
Kommt der nach dem Embargo
nach
raus?
Embargo,
vom,
ja,
nach Embargo, raus. Dann darf ich das sagen. Beim EX60 kann man die 22 Zoll Felgen nehmen, wenn man das adaptive Fahrwerk hat. Dann geht das.
Geht, jetzt würde ich sagen.
Wir sind heute ohne Adaptiven gefahren und ich fand es auch ohne
echt? In Ordnung.
Ja, wirklich.
Ohne.
Okay, bin ich noch nicht gefahren,
deswegen,
aber
okay,
interessant.
Also wirklich, gute Info. Weil es gibt
ich
auch
bin beide gefahren.
Und weil guckst du, dass wir das auch für beide sagen.
Ja. Aber das sind so die wichtigen Fragen.
Ja. Sieht man eigentlich unter dem Tisch, dass ich dir auf den Fuß trete?
Nee, es schneidet beim Tisch ab. So. Und der Geldkoffer rechts ist auch nicht zu sehen.
Sehr gut.
Wir könnten zum Beispiel noch mal über die Türgriffe sprechen, oder?
Die Türgriffe sind super. Das ist hier ein Eiswerk. Aber 25 cm die Tür rein und die Feuerwehr kann daran aufmachen. Das ist ein unterschiedlicher Stromkreis. Ich weiß genau, was du fragen willst.
Aber
auch so KI-gesteuert.
Aber sind die beheizt? Kabel, sind die beheizt?
Nein. Warum?
Wenn da der Schnee drauf liegt und schmilzt und gefriert, kriege ich das auch nicht mehr auf, oder?
Ja, aber wie kann denn Schnee gleichzeitig gefrieren und schmelzen in einem
Zug? Ich enteise das Auto über die App, komm hin und es ist wieder gefroren. Und dann habe ich da einen Eisklotz und krieg's nicht mehr berührt.
Nein, das passiert nicht.
Okay. Also dafür gibt es einen Eispickel.
der ist in der Tankklappe.
Ganz sicher würde ich jetzt sagen,
passiert
wenn
nicht.
Ein Hersteller unter nordischen Bedingungen
entwickeln
kann, dann glaube ich zumindest mal, dass das nicht passieren wird.
Aber das mit der Tür interessiert mich jetzt trotzdem. Wie genau öffnet die, wenn kein Strom ist?
sie öffnet, weil immer Strom drauf ist, weil wir unterschiedliche Stromkreise haben. Das heißt, wenn du einen Aufanfall von vorne hast, kriegst du den Strom von hinten. Wenn du den von der Seite hast, kriegst du den von der anderen Seite. Es ist immer sichergestellt in allen Crash-Situationen, dass die Tür Strom hat, um zu öffnen.
Übrigens, falls ihr es nicht mitbekommen habt, das ging um diesen Türgriff, das ist so eine kleine Finne vom neuen Volvo EX60.
Heißt das richtig?
Winglet.
Winglet.
Doorwing.
Doorwing. Doorwing. Also Türflügel. Ne? Das ist halt so ein kleiner. Also
nicht zu verwechseln mit der Flügeltür.
Sondern so oben so ein. Genau. Ja. Könnt ihr im Video vom Jonas zum Teil von mir auch sehen.
Oder von Thomas, genau.
Ja. Die sind aber tatsächlich, haben die einen aerodynamischen Vorteil. Also sogar einen doppelten Vorteil, weil A, die Türgriffe aus der Tür weg sind und Verwirbelungen vermieden werden und weil oben der Doorwing als aerodynamisches Hilfsmittel dient, um die Luft besser an dem Fahrzeug vorbeizuziehen.
Wie viele Kilometer WLTP bringt das? Ein? 0,25.
Es bringt was. Die Summe der, meine Soufflöse aus dem Hintergrund sagt 10.
10?
Oh, okay.
10, ja.
Das ist mehr als ein digitaler Spiegel bei anderen Herstellern.
Ja, siehst du mal.
Ich würde sagen, mit den Erkenntnissen springen wir zurück und den Tarek.
Der Tarek kommt gar nicht mehr wieder.
Wir holen den Tarek virtuell rein. Thomas, danke für all die Einblicke. Michael, danke, dass du Tarek so gut ersetzt hast.
Also ich merke, man braucht Tarek immer, man braucht immer einen Auswechselspieler.
Immer ein Backup für Tarek, ja.
Also
weil immer das Handy einmal klingelt.
Ja.
Danke euch.
Hat es schon wieder geklingelt?
Es hat schon wieder geklingelt.
Das ist unglaublich.
So viel zum Thema Thomas, Autogefühl, ein Leben als riesiger Influencer und YouTuber. Man muss ja wirklich Respekt zeigen, was der Mann in 12, 13 Jahren so erreicht hat an Reichweite. Das ist echt verrückt. Deswegen war uns beiden sehr wichtig. Und ich war am Ende nicht mehr dabei, weil ich ein Telefonat bekommen habe, ein wichtiges Telefonat.
Ah, sag doch, was es war.
Das war ein Händler, bei dem ich mir ein Angebot holen ließ für mein nächstes Auto. Und das, da ging es um was Wichtiges. Und ich musste da dringend rangehen, weil ich da was klären musste. Entschuldigung dafür, aber der Michael Schweizer von Volo hat's ja super gemacht. Hier hat meinen Platz übernommen.
An der Stelle auch nochmal danke. Stelle. Danke für euer gutes Feedback auch zu dem Interview mit Michael. Wir sind auch gespannt auf euer Feedback jetzt zu diesem Interview. Aber es hat uns echt überrascht. Klar, wir haben die Folge auch nochmal beide auf unseren Kanälen gepostet und auch da nochmal ein bisschen geteilt. Aber es gab echt eine wahnsinnig gute Reichweite bei der letzten Folge. Und ihr habt uns sehr gelobt und das freut uns natürlich, weil euch das Format und auch die Fragen, die wir gestellt haben, gut gefallen hat. Und das ist ja auch für uns wichtig zu sehen, ob sowas ankommt und wie sowas ankommt.
Mhm. Finde ich auch super. Danke an dieser Stelle.
Und wenn wir schon bei Michael Schweizer sind, dann lass uns doch bei Volvo bleiben, Tarek. EX60. Wir konnten den vor mittlerweile 2 Wochen fahren, saßen gemeinsam im Auto, haben ihn geladen, haben den Verbrauch gemessen, haben alles rausgefunden. Das Video ging aus Podcast-Sicht gestern online. Ich bin mal gespannt, wie da die Resonanz und einfach so das Feedback drauf ist. Aber uns beiden hat er richtig gut gefallen. Ne? Wir sind die Heckantrieb-Variante mit dem vermeintlich kleinen Akku gefahren. Aber E6. Es war ein richtig guter erster Eindruck.
Mhm. Super, obwohl ich hinten rechts saß, die Chefposition hatte und du bist ja super gefahren, aber ich kann wirklich nur bestätigen, Fahrwerk, normales Stahlfahrwerk, so halb intelligent und war super, wirklich sehr stabil in den Kurven, soweit ich das mitfühlen konnte. Das Auto ist mega gedämmt dank Noise Cancelling, sehr komfortabel, die Materialanmutung und Verarbeitung hat gepasst, Ladeleistung hat gepasst, haben wir getestet und Verbrauch, sag du was zum Verbrauch gerne.
Wir waren ja auf der Autobahn unterwegs. Wir hätten es geschafft, knapp 400 Kilometer zu fahren mit einer Akkuladung. Haben den extra vollgeladen und dann auch wieder nachgeladen. Wir hatten einen Verbrauch von um die 19,6 Kilowattstunden je 100 Kilometer. Hatten aber auch echt viel Topografie drin. Also man fährt, wenn man von Barcelona Richtung Leid, heißt es,
Leider.
Ne? Ja, leider, genau, fährt. Da geht es wirklich gut hoch und wieder runter. Dann macht man in Summe irgendwie 1000 Höhenmeter oder noch mehr. Also es ist echt einiges, was man da zurücklegt. Und dafür fand ich den Verbrauch wirklich gut. Nur als Referenz, ich bin die gleiche Strecke auch mit dem Raval gefahren und der lag bei um die 18 Kilowattstunden. Also um da beide so ein bisschen einordnen zu können, fand ich das eigentlich ganz interessant. Und wir hatten innerstädtischen Verbrauch von um die 12 Kilowattstunden. Und am ersten Tag sind wir viel nur so Überland, ein bisschen Autobahn, viel Stadt gefahren. Da lagen wir bei 16. Also der wirkt schon echt vielversprechend. Und die Ladeleistung hat er eingehalten. Wir haben mit deutlich über 300 kW gestartet und er hat unter 16 Minuten gebraucht von 10% auf 80%. Und das ist wirklich gut. Und das ist, gibt auch so eine gute Hoffnung, einen guten Ausblick dahin, dass dann sowohl die P10-Variante, die ja einen etwas größeren Akku hat, als auch die P12, die ja dann mit deutlich über 100 Kilowattstunden kommt, dass die wirklich auch die Ladezeiten einhalten können.
Apropos P10 und 12, wir werden den P10 oder den P12 Ende Juli...
Nur den P10, da ist der P12 noch nicht da.
Ah, okay, dann den P10 Ende Juli in Hamburg fahren, bei der nationalen Fahrveranstaltung. So war das nämlich abgemacht mit Volvo, da wir in Barcelona den P6 hatten. Aber ganz kurz, der P6, warum finde ich den super? Obwohl wir zwei 55er vorne, zwei 65er Schlappen hinten hatten mit 22 Zoll, war er unheimlich effizient im Vergleich. Mhm. Und das Auto hatte unheimlich genug Power. Wirklich, die Power war doch mega, oder Jonas? Du saßt ja hinter dem Steuer.
Die Power war richtig und gut. Also das ist halt so Volvo-typisch, ne? So bogenartig. Es ist nicht mehr wie bei den ersten EX40-Modellen, wo du wirklich diesen Punch hattest, der auch die Antriebswellen nicht ganz so gut behandelt hat. Aber du hast jetzt auf jeden Fall genügend Leistung, sobald er mal rollt. Das kann man sagen.
Ja, mega. Also das hat sich echt gut angefühlt. Wo das Einzige, womit ich ein bisschen meine Schwierigkeiten hatte und meine haben werde, die Mittelkonsole, die Gestaltung davon mit den zwei Becherhaltern, Getränkehaltern und dass es da vorne so frei ist. Es kann praktisch sein im Alltag, ja, aber nimmt meiner Meinung nach ein bisschen von der Hochwertigkeit ein bisschen weg. Allein schon die Optik, dass da vorne die Mittelkonsole frei ist und dann wie beim Kia EV3 oder wie beim EX30 die Becherhalter oder der Becherhalter so rausziehbar ist. Also ich weiß nicht. Naja, aber ist alles irgendwie so Wahrnehmungssache, Geschmackssache. Für mich, das ist nicht mein Ding. So offene Mittelkonsolen sind überhaupt nichts meins.
Aber es ist zumindest mal eine Differenzierung, während alle anderen ja nur noch das Display, nur noch das Fahrerdisplay haben, dass du mal was anderes hast und dann kannst du ein bisschen mehr differenzieren, auch zwischen den ganzen, auch deutschen Modellen, so ein Q6, einen iX3 und auch einen GLC, die sind ja alle vergleichbarer, was zumindest die Grundaufteilung angeht. Dann hast du bei Volvo nochmal einen anderen Ansatz, fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Und ich finde auch, der geht ja bei 63.000 Euro los, dafür bekommst du in der Basis auch echt schon viel. Wir sind ja die Ultra-Variante gefahren, die liegt dann bei 70, aber das ist trotzdem von der Ausstattung wirklich vernünftig, hätte ich gesagt.
Preis-leistungstechnisch für ein europäisches Auto zum Thema Europa und China, ja. Volvo, letzte Folge bitte anschauen oder anhören, da erzählt der Michael einiges dazu. Und er hat ja gesagt, wir können nur einen Satz sagen, Volvo war noch nie schwedischer.
Ja, und das finde ich, hat man auch gemerkt am Auto. Also ich fand, an vielen Sachen merkst du einfach, die konnten da einfach machen, wie sie wollten. Und es ist nicht einfach so ein Zeekr 7X, in dem du gerade sitzt, auf Volvo gemünzt, sondern es ist wirklich ein eigenes Auto. Und das fand ich sehr cool, auch die zwei Tage gemeinsam mit dir da so ein bisschen zu testen. Ja. Bevor wir zum Epic kommen, Tarek, kurzer Einwurf nochmal für Maingau, denn die haben aktuell noch die THG-Prämie. Schaut da gerne mal vorbei, könnt ihr euch für dieses Jahr 280 Euro holen. Außerdem geht die Pfalzwerke-Aktion noch, da ist das DC-Laden bei den Pfalzwerken aktuell im vergünstigten Ladetarif. Da lohnt es sich auf jeden Fall bei Maingau nochmal vorbeizuschauen. Vielen Dank für die Unterstützung, nicht nur für die Frage, sondern auch für die Unterstützung allgemein hier
im Podcast. Ich liebe die Fragen von Maingau übrigens auch. Einen Dank an dieser Stelle.
Und die Community auch. Ne? Also wie viele Beantwortungen da unter den Kommentaren immer kommen, weil die Leute wirklich da auch mit drauf eingehen. Das ist richtig cool zu lesen und dann einfach auch so ein bisschen den Austausch zu haben, was die Leute da antworten und wie viele uns jetzt sagen werden, ah ja, man kann schon Sport im Alltag integrieren. Ja, ja.
Also die Maingau-Karte als Joker immer irgendwo im Auto oder am liebsten in der Tasche haben. Für alle Fälle, es ist nicht das günstigste immer jedes Mal, aber es ist einer der praktischsten und es ist sehr zuverlässig europaweit. Das kann ich euch zumindest sagen.
Ich wollte sagen, vor allem europaweit. Ne? Wir standen ja letztens auch gerade mit dem EX60 einfach mitten in Spanien, zack, Maingau-Karte ran und du kannst laden. Das macht es sehr, sehr angenehm.
Ja, genau.
Tarek, jetzt aber Epic. Wir haben uns bei Skoda in der Nähe von Prag getroffen. Haken wir noch ganz kurz ab. Sie haben endlich das Design gezeigt. Was war dein erster Eindruck oder was ist so dein Gesamteindruck dazu?
Endlich, Halleluja, ohne Tarnfolierung, ohne abgedeckten Dashboard und so weiter. Ich hasse die Salamitaktik, muss ich an dieser Stelle deutlich nochmal sagen. Ich finde die Optik richtig gut gelungen. Vor allem in dem Rot, wo wir das an dem Tag hatten, oder die First Edition Weiß mit den roten Akzenten. Aber dieses Tech-Duck oder Tech-Deck-Front, ne, Nase, das sieht gut aus. Er ist sehr gelungen. Das Lenkrad deutlich besser als beim ID. Cross oder die neuen Volkswagen-Modelle. Und gut verarbeitet ist er. Technische Daten kennen wir schon seit gefühlt 30 Jahren, weil Volkswagen das oder allgemein Skoda das immer so häppchenweise kommuniziert hat. Ich habe mir einfach mal die Kommentare richtig durchgelesen. Da war ich sehr gespannt drauf. Und ich denke mal, die Community, die sagt einem schon, wo es lang geht. Viele finden ihn optisch schon mal super gelungen, außen wie innen. Also zumindest bei mir. Mhm. Aber Problem ist halt immer, Einsteiger-Akku viel zu klein. Und für 26.000 Euro hätte der mindestens 40, 45 Kilowattstunden haben müssen. Und dann natürlich dann für knapp 40.000 Euro die First Edition oder halt die größere Variante, der 55er. Dann zumindest vielleicht einen höheren, größeren Akku. Ne? Muss man mal gucken. Keine Lordosenstütze an den Sitzen und so weiter. Das sind so halt Themen, was die Leute aufgreifen, auch zu Recht. Aber ich finde ihn trotzdem gelungen. Und wir kennen das ja erfahrungsgemäß, dass die Händler nach 5-6 Monaten, nachdem die erste Welle gerollt ist, schon mit den Leasingangeboten anfangen oder mit den Händlerangeboten schon anfangen. Also im Großen und Ganzen finde ich den Epic wirklich sehr gelungen. Und er ist ein guter Einstiegskandidat. Und wir beide durften ihn ja schon getarnt fahren und wir wissen, wie gut er sich fährt, wie gut die Assistenzsysteme funktionieren und wie viel Effizienzpotenzial da drin steckt. Und deswegen voll. Thema Akkugröße und Reichweite, das ist dann immer diese Symbiose. Und ja, du und ich werden damit irgendwann mal bestimmt auch mal 1000 Kilometer machen und dann gucken wir mal, wie das dann ist in Reality Check. Aber was sagst du eigentlich dazu?
Ich finde, man merkt halt, wo er günstiger gemacht wurde, weil er kostet ja nur 9 oder nur 1000 Euro mehr als ein Polo, ist ja trotzdem das größere, höhere Auto. Du merkst aber, dass das Display das kleine quasi aus dem Enyaq ist, nicht das größere, neue, was du jetzt bei Cupra oder auch bei Volkswagen dann bekommst. Du merkst, du hast hinten in den Türen keinerlei softe Materialien, was du aber zumindest bei Polo und Co. bei höheren Ausstattungsvarianten bekommst. Da verzichtet Skoda komplett drauf. Der Frunk ist nur optional. Also ja. Du siehst schon an vielen Stellen, wo gespart wird und was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, das haben wir aber beim Cover Drive schon gesagt, dass man künstlich die Ladeleistung vom kleinen Akku limitiert, dass man den auf 50 Kilowatt limitiert, obwohl der technisch komplett der gleiche ist wie bei der mittleren Größe. Und das macht für mich keinen Sinn. Volkswagen macht es zum Beispiel nicht. Skoda geht dann den Weg, zwischen 50 und 90 kW zu unterscheiden. Finde ich einfach schade. Das limitiert halt nochmal die Basisversion, schafft wahrscheinlich auch damit die Möglichkeit, den nochmal, was sind es dann, 2000 Euro günstiger zu machen als den ID.Cross. Aber es sind halt so Nuancen, wo du es spürst. Und ich denke, wenn du einen ID.Cross und einen Epic gleich ausstattest, wirst du sehr, sehr nah aneinander kommen. Und nur, wenn du wirklich auf Ausstattungssachen verzichtest, wirst du merken, wo du dir was sparst. Weil zum Beispiel auch Vehicle-to-Load und Vehicle-to-Grid bei Skoda nicht serienmäßig ist. Bei Volkswagen aber schon. Und das sind dann so Punkte, die wird man relativ schnell merken. Insgesamt finde ich ihn aber richtig cool. Und ich finde es auch schön, mal dieses Modern Solid Design von Skoda jetzt auf einem finalen Auto zu sehen, weil beim Enyaq kam das ja mehr nur so als Facelift rein und jetzt das erste Auto wirklich zu haben, was von Grund auf so gedacht ist, steht dem Auto und ist echt eine coole Designsprache. Ich war dann noch skeptisch am Anfang, als die mal so diese Design-Sketche hatten, wohin es bei Skoda gehen soll, aber ich finde, das machen die echt gut und das Auto kommt auch sehr gut an.
Aber eins muss ich noch sagen, wenn man sich die Studie anschaut, was wir auf der IAA gesehen haben, das ist ja fast 99% exakt gleich geblieben.
Es ist wirklich. Die Leute haben auch, ich habe eine Aufnahme eingeblendet, wo der auf die IAA draufgefahren ist, haben Leute auch geschrieben, hä, und dann haben die den nochmal foliert? Das hätten sie sich ja komplett sparen können, diese Tarnfolie.
Genau, weil wirklich, das war das Erste, woran ich gedacht habe, als ich den dann im Studio sah, ja. Der sieht doch genauso aus wie die Studie. Naja.
Aber, muss man zugeben, wird beim ID.Cross bei vielen ähnlich sein, das Konzept ist auch sehr, sehr nah an der finalen Variante. Nur, dass man da halt noch beim Konzept sieht, okay, es ist an manchen Stellen einfach überzeichnet. Da leuchtet nochmal was, was beim finalen Auto dann nicht leuchtet, aber das ist auch sehr nah dran. Tarek, vielleicht noch, ich muss jetzt ja. nämlich langsam mal hier filmen.
Genau.
Ganz kurz nur ein Satz noch zum AMG GT. Hast du dir den angeschaut?
Habe ich ganz kurz bei Thomas reingeschaut, Autogefühl. V8-Sound. Ich hasse Verbrenner-Sounds nach gemachte Verbrenner-Sounds in Elektroautos. Mhm. Ein Sound wie der Taycan oder wie der Audi das macht oder wie Cupra. Ja, überlegt euch was, holt euch ein paar Sounddesigner, bezahlt die vernünftig und gestaltet doch einen geilen elektrischen Sound. Aber doch nicht einen Verbrenner, Leute!
Das ist halt so ein bisschen, ne, wie bei VW mit dem GTI. Du musst die GTI-Leute abholen und dann musst du da halt
die AMG-Leute abholen. Nein, niemand holst du damit ab. Du willst doch die Leute überzeugen. Und ich bin mir sicher, das Auto ist eine Rakete. Leistungstechnisch kannst du gleich dazu sagen, lass mich die emotionale Sache nehmen direkt. Ich finde ihn von hinten, das Auto ist allgemein auffallend, aber von vorne nur im Video, in dem gelben Lack. Was der Thomas hatte mit dem beleuchteten Frontgrill, sieht er aus wie ein Frosch auf Anabolika. Ist halt so. Und ein Frosch auf Anabolika, das ist das Erste, was mir auffiel. Aber vielleicht in Schwarz, in Grau, Matt, später auf der Straße. Das ist immer so. Ich habe das gelernt in meinem Leben als YouTuber. Ein Auto zuerst im Video und dann später live macht immer ganz unterschiedliche Eindrücke. Und das Fahren an sich, da bin ich Mercedes, lässt sich doch nicht lumpen. Die nehmen das Feinste, das Creme de la Creme von allem Fahrwerk, Leistung und bla bla bla. Und technische Daten überlasse ich dir.
Ja, die lassen sich auch technisch nicht lumpen, weil du hast 106 Kilowattstunden netto, du hast 600 kW Ladeleistung, Rundzellen, auch erstmalig bei Mercedes. Hat man auch so nicht gehört, auf einmal zack, Rundzellen im Auto, dadurch deutlich mehr Leistung, 1169 PS, irgendwie in 2,4 Sekunden auf 100 und dann um die 6 Sekunden auf 200, also wirklich richtig gute Werte, drei Elektromotoren, über 700 Kilometer Reichweite soll der bekommen. Trotzdem wahnsinnig viel Platz, ein großer Kofferraum, also wirklich eine Klappe, die auch ganz nach oben öffnet. Technisch wird da viel passieren, klarer Angriff auf Taycan und Co. Ich bin gespannt, wie der ankommt. Ich fand es auch sehr interessant. Einige Kollegen waren ja im Studio in Hamburg, wie Thomas zum Beispiel. Manche sind jetzt aber auch heute an dem Tag in L.A. gewesen zur Präsentation von diesem Fahrzeug. Und Mercedes hat einfach irgendeine riesige Brücke in Los Angeles gemietet, hat dann so LED-Wände drüber gemacht, hat dann so Welcome to the Autobahn hingeschrieben. Und die haben wirklich dieses deutsche Autobahn-Ding einmal bis zum Ende gespielt. Da waren Autobahnzeichen, richtige Nein. Autobahn, dann die deutschen Aufhebungszeichen haben die da reingemacht. Und dann haben die halt auf dieser Brücke, die Leute saßen wie in so einem Auditorium außenrum, auf der Brücke kam dann das Auto hingefahren und dann zack, haben die da einfach zur Weltpremiere das Ding beschleunigen lassen. Also die haben dieses, wir können in Deutschland unbegrenzt fahren, einmal durchgespielt und das dann in L.A. Fand ich ganz interessant. Also war mal ein anderer Ansatz. War irgendwie cool, das so nochmal zu zelebrieren. Wahrscheinlich in 3 Jahren werden wir zurückblicken und denken, ah, damals ging das noch. Aber fand ich ganz spannend.
Soll ich mich freuen, soll ich stolz sein oder soll ich lieber traurig sein, dass wir in Deutschland nur noch damit prahlen können, was die Automobilherstellung angeht? Egal, das ist ein anderes Thema.
Lassen wir das offen. Ja. Tarek, ich muss jetzt los. Okay. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Ich wünsche dir einen wunderbaren, trockenen Tag in München mit dem MG4 Urban, auf den ich mich auch freue. Nein! Ich mache mich gleich auf den Weg nach München. Wir sehen uns nicht. Du bist dann in Salzburg. Ganz liebe Grüße an Stefan und Andi von Audi. Yes. Und
richtig aus.
Ja, ganz liebe Grüße an euch da draußen. Danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Teilt unser Kanal gerne weiter. Empfehlt die Kilometerfresser, den Podcast gerne weiter. Ihr seht, wir geben uns Mühe. Wir bleiben jede Woche dran, egal wo, egal was, egal wie. Ja. Und dann, ich wollte schon Thomas sagen.
Jonas. Danke, danke. Danke, danke aber nochmal an Thomas und an Michael, die heute die Episode definitiv nochmal bereichert haben. Und danke an dich, Tarek, dass du den Weg hier zurück in den Podcast gefunden hast. Ciao. Ciao.